Liebe Gemeinde, auf der englischen Insel Guernsey, wo im Ärmelkanal ein bisschen nördlich von Jersey liegt, gibt es eine ganz besondere Sehenswürdigkeit. Da befindet sich die wohl kleinste Kapelle der Welt. Sie ist vom Bruder Deoda, einem Mönch vom französischen Orden Saint-Baptiste de La Salle, im Jahr 1920 gebaut worden. Aus Kieselsteinen, Muscheln und Porzellanscherben. 1904 sind in Frankreich die religiösen Schulen verboten worden. Und darum ist der Bruder Deoda mit einer kleinen Gruppe von Ordensbrüdern nach Guernsey geflohen, weil ihm und seinen Brüdern eben Bildung sehr am Herzen gelegen ist. Der Bruder Deoda war von der fruchtbaren Landschaft so begeistert, als er dort angetroffen hat, dass er eine Grotte, ähnlich von der Grotte und Basilika von Lourdes, wollte erbauen. Die erste Version aus dem Jahr 1914 war gerade mal 3 auf 1,50 Meter gross und ist von den Bewohnern so heftig kritisiert worden, dass der Bruder Deoda sie wieder abgerissen hat und nochmal vorne angefangen. Die zweite Grotte ist ein bisschen besser angenommen worden, hat aber auch müssen ein paar Jahre später abgerissen werden. Warum? Weil ein Bischof, der auf Besuch kam, nicht durch die schmale Tür rein hat mögen. Erst im dritten Anlauf hat es dann geklappt mit dem mühsamen Unterfangen. Der eifrige Deoda hat jeden Tag Kieselsteine und Porzellanscherben gesammelt, und er Stück für Stück in die Wände und Decken der Kapelle eingefügt hat. Der Baubetrieb hat sich aber als sehr mühsam erwiesen. Aber weil die kleine Kapelle plötzlich berühmt worden ist, weil es eben einen bebilderten Bericht im Daily Mirror gegeben hat, haben die Inselbewohner und die Menschen auf der ganzen Welt angefangen, ihre kaputten Teller und Porzellanscherben auf Guernsey zu schicken, Teller und Tassen und alles Mögliche, alles Scherben mit einer Geschichte, die jetzt gespendet worden sind, dass das spezielle Gotteshaus gebaut werden konnte. Der Bruder Deoda hat die Fertigstellung von seiner Kapelle aber nicht mehr erlebt. Er ist 1939 aus gesundheitlichen Gründen nach Frankreich zurückgegangen und hat die kleine Kapelle der Obhut von seinem Mitbruder Sephas übergeben, wo das Gebäude bis zu seiner Pensionierung 1965 weiterhin geschmückt hat. Eine spezielle Geschichte. Aus Vertreibung, Flucht und Scherben entsteht ein Gotteshaus. Mit einer ganz speziellen Ausstrahlung. Warum? Weil ganz viele Menschen mit Erinnerungsstücken aus ihrem Leben am Bau von dieser Kapelle weitergebaut haben. Aus Scherben entsteht etwas Neues, etwas Schönes. Das ist doch ein spezielles Bild. Denn eigentlich sind wir es doch gewohnt, uns fürs Ganze, fürs Vollkommene zu entscheiden. Wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe und dort Gemüse oder Früchte kaufe, dann wähle ich natürlich schon die aus, die keinen Touch haben oder keinen Knick oder keinen Kratz. Ich nehme nur die schönen Objekte. Oder wenn ich Gäste eingeladen habe, die zum Znacht kommen, dann werden die schönen Gläser auftischt. Was schön, was ganz vollkommen ist, das macht Freude. Und das ist ja auch nicht einfach schlecht. Und auch das, was du uns gesagt hast, wir haben ja schon ein bisschen einen Hang aufs Schöne, aufs Ganze, aufs Gute. Aber wo alles nur noch nach der Maxime mehr, perfekter, schöner bewertet wird, da kippt dann das Ganze. Denn jeder erlebt in seinem Leben Brüche und Scherbenhäufe. Bei allen sehen die Scherbenhäufe ein bisschen anders aus. Da muss jemand mit einem Verlust fertig werden. Dort ist eine Freundschaft, vielleicht sogar eine Ehe am Ende. Oder man sieht sein Leben in einem Scherbenhaufen, weil eine Krankheit alles auf den Kopf stellt. Und an einem anderen Ort ist die plötzliche Arbeitslosigkeit. Und plötzlich stehen wir dann mit unseren Scherben zmitzt in einer Welt, wo nur Augen fürs Schöne, fürs Vollkommene und das Erfolgreiche hat. Und schon ist sie da. Wo ist sie? Ja. Und schon ist sie da. Scham. Und es ist dann uns zu peinlich, die Scherbe zu zeigen, sie sozusagen öffentlich zu machen. Und oft folgt dann der Rückzug, wir ziehen uns zurück, wir igeln uns ein. Sowohl im Bibeltext, wo wir gehört haben, wie auch bei der Entstehung von dieser kleinen Kapelle, haben Bruchstücke, Scherben und Unvollkommenheit aber eine ganz andere Bedeutung. Bei der Witwe liegt ihr Leben in Scherben. Und trotzdem ist sie voller Hoffnung. Bei der Kapelle von Guernsey ist die Kapelle erst fertig geworden, weil ganz viele Menschen ihre Porzellanscherben verschenkt haben. Bleiben wir aber zuerst bei der armen Witwe. Eine Frau, die im doppelten Sinn vor einem Scherbenhaufen gestanden ist. Einmal, weil sie als Witwe gesellschaftlich sehr tief gestanden ist. Diesmal. Zum anderen, weil sie noch arm war. Ein doppeltes Schicksal. Alle sind sie schon als Paar nicht reich gewesen. Aber solange sie das Zweite waren, haben sie einander noch gehabt, haben sich aufeinander können verlassen, haben miteinander den Alltag stemmen. Aber der Tod von ihrem Mann hat sie auf einen Schlag allein dastehen lassen. Und die Last der Armut hat ohne Sicherheit für ihren Mann noch viel härter gedrückt. Die Frau, die hatte Grund genug gehabt, sich zu verkrüchen, sich vom Leben abzuwenden. Aber sie ist im Leben geblieben. Obwohl sie gewusst hat, dass sie beobachtet wird, dass man ihr Schicksal kennt. Ihre tiefe Glaube zu Gott und ihre Liebe zu Gott, ihrem Schöpfer, haben sie wach und aktiv gehalten. Sie hat gewusst, dass sie ihre Würde nicht aus der momentanen Situation von ihr ableiten kann. In den Augen von ihren Mitmenschen war sie am Ende gewesen. Abhängig. Ohne Zukunft. Aber sie hat ebenso gewusst, dass ihr Leben mehr ist, als einfach die Summe von ihren Schicksalsschlägen. Das lässt uns aufhorchen. Wir sind doch immer so fixiert darauf, was wir fühlen und spüren. Da ist der Schmerz in meinem Leben. Und jetzt spüre ich einfach gar nichts von Gottes Liebe. Ich erlebe gerade nur Angst und Zweifel und Not. Wo ist jetzt der Gott, der versprochen hat, er sei da? Alles erscheint mir so dunkel und schwer. Wo bitte ist das Licht? Ja, es gibt die Stunden, die Tage, manchmal sogar Wochen und Monate, wo wir Schweres, Notvolles erleben. Da fühlen wir die Angst, die Trauer, die Ohnmacht und der Schmerz ganz real, ganz heftig. Und da kommt jetzt das Wissen ins Spiel. Denn das Wissen, wer Gott ist. Gott ist ein Mensch, der uns liebt. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. So hat es Gott durch den Jesaja verheißen. Das Wissen, das vertreibt nicht alle Schmerz, nicht alle Fragen, aber es lenkt den Blick in eine andere Richtung. Und so ist jetzt also die Frau, die auch diesen Text gekannt hat, in die Synagoge gegangen, hat sich den Blick für ihren Mitmenschen gestellt, hat sozusagen ihr ganzes Scheitern am Ende sie in den Tempel treibt. Da hat sie wollen Gott näher sein, Kraft schöpfen, aber auch Danke sagen, trotz allem. Und sie hat alles, was sie mitgenommen hat, alles, was sie gehabt hat, in den Opferkasten gelegt und hat wieder wollen gehen. Es sind zwei kleine Münzen gewesen. Bei dir hat es geheißen, wie hast du gesagt? Ein Quadrat lebt da. In anderen Stellen heisst es, sagen zwei kleine Kupfermünzen gewesen. Ein wirklich verschwindend kleiner Betrag. Alles klar, mögen jetzt einige denken, jetzt kommt dann der Spendenaufruf, dass wir einfach ein bisschen geben von unserem Überfluss, dass wir das Portemonnaie sollen führen und teilen, dass wir sollen frühzeitiger sein, so mit einer Moralkühle, dann wird das Leben schon besser. Aber ich denke, das ist unser westliches Denken, dass wir schnell immer gerade das Geld ins Zentrum stellen. Aber wie wäre es, wenn wir jetzt hier zwei Kupfermünzen, die die Witwe gebracht hat, einmal ganz anders deuten würden, wenn sie für etwas ganz anderes stehen würden? Weil ich meine, in diesem Abschnitt, wo die uns vorgelesen hat, geht es um etwas Bedeutenderes als einfach um Geld. Aber bleiben wir zuerst einmal noch beim Geld. Spannend ist es doch, dass von zwei Geldstücken die Rede ist. Die Witwe hat auch eins können behalten, aber sie hat beide Kupfermünzen gegeben. Das macht sie jetzt finanziell total abhängig von allen, von der Hilfe von anderen. Obwohl, für die anderen ist das ein verschwindend kleiner Betrag. Und man könnte sich jetzt schon fragen, macht es dann einen Unterschied am Abend im Opferkasten, ob dort zwei oder nur eine so eine Kupfermünze liegt? Der Betrag, der ist so verschwindend klein, das hat auf die ganzen Einnahmen von diesem Tag eigentlich gar keinen Einfluss. Aber eben, ich denke, es geht in dieser Geschichte nicht darum, wie gescheit oder klug so ein Handeln ist. Jesus hat allweg da den Jüngern und uns vielleicht etwas ganz anderes wollen zeigen. Die Frau, obwohl äußerlich betrachtet ein bedauernswertes Geschöpf, lebt mit einem inneren Reichtum. Sie lebt mit einer tiefen Liebe zu Gott und mit einem unerschütterlichen Vertrauen, dass er auch Zerbrochenes ganz, Krankes heil und Unvollkommenes vollkommen machen kann. Die Frau schämt sich nicht für ihre Armut. Nein, voller Vertrauen legt sie ihr Geld in Opferkasten. Einige Ausleger gehen davon aus, dass die Beträge beim Einlegen von der Gabe öffentlich genannt worden sind. So hat man hören, wie viel jeder gespendet hat. Eine zusätzliche Peinlichkeit für die arme Witwe, die ja fast nichts hat. Mit ihren zwei kleinen Kupfermünzen würde die Synagogengemeinde nicht viel bewegen. Warum hat jetzt Jesus die Jünger dazugerufen, damit sie Zeugen von dem geschehen worden sind? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es Jesus da damit ums Geld gegangen ist. Ich meine, Jesus hat da das unabdingbare Vertrauen von dieser Witwe im Blick. Sie hat sich nicht gescheut, das, was sie ist und was sie ausmacht, in den Tempel zu bringen. Und so könnte die Münze ja für etwas ganz anderes stehen. Die erste Münze, die könnte für ihre Armut, für ihre Fragen, für ihren Schmerz stehen, wo sie da in der Synagoge mit Gott und mit der Synagogengemeinde teilt. Sie bringt aber zwei Münzen mit. Und die zweite Münze, die könnte für ihr Vertrauen in Gott stehen. Ihre Dankbarkeit, dass sie noch gesund ist und kann laufen, dass sie noch an einem Gottesdienst teilnehmen kann. Aber auch da, sie ist keine Säule der Gemeinde, sie ist nicht die kraftstrotzende Person, Frau, die alles stemmt und alles macht. Aber sie ist ein Vorbild für ein vertrauens- und hoffnungsfrohes Leben. Und so ruft Jesus die Jünger, und ich würde sagen auch uns, auf, das, was unser Leben prägt, ob im Schönen oder im Schweren, mit Gott und den Mitmenschen zu teilen. So funktioniert gemeinschaftliches Leben. So funktioniert Beziehung. Beziehung zu Gott und Beziehung zu den Menschen. So dürfen wir als Gemeinde da zusammen sein. Und so sind auch erst von der Harmonie dös. Manchmal klingt es uns da besser, manchmal schlechter. Manchmal bringen wir den Mut auf, zu unseren Schatten zu stehen Und manchmal verstecken wir sie sehr gut und sorgfältig. Und auch ihr von der Harmonie, ihr macht nicht einfach Musik und erfreut damit Menschen. Nein, ihr seid eine Gemeinschaft, die zueinander steht und zueinander schaut. Ihr seid eine Gemeinschaft, die sich füreinander interessiert, die nachfragt und einander unterstützt, wenn es mal einem Gespändchen schlechter geht. Ihr seid aber auch eine Gemeinschaft, die sich miteinander freut, wenn jemand ein Fest feiern darf. Und ich darf es da schon sagen, dass der Steffi eure Musik mitspielt, ist nicht der einzige, aber auch ein wichtiger Grund gewesen, dass wir eine Wohnung in Winterthur gesucht haben. Ja, wenn wir teilen, dann ist es nicht entscheidend, ob wir viel oder wenig zu teilen haben. Da ist es entscheidend, dass wir teilen, was uns ausmacht. Das ist wie die Geschichte mit der kleinen Kapelle. Baut aus den Scherben von altem Geschirr. Wenn man sich all diese Scherben, die Tassen und Teller auf einer Scherbe vorstellt, dann mag das wenig aufregend erscheinen. Änder ein bisschen schäbig. Aber wenn sie zusammengefügt werden, wenn sie sich einpassen lassen ins Gesamtbild, dann wird auch aus einer kleinen Scherbe, aus einer unbrauchbaren Tasse, ein unverzichtbarer Teil dieser Kapelle. Und wenn dann ein Besucher eintritt in diese Kapelle und all das sieht und spürt von dem gelebten Leben, wie die Geschichte von der Kapelle von gelebten Leben ja, erzählt, dann fängt die Kapelle wirklich an reden. Von all diesen Hoffnungen und Wünschen, von Schmerzen und Trauer, die die Spender hatten im Zusammenhang mit dem Geschirr. Von all diesen Stunden, die aus dem Geschirr getrunken und gegessen worden ist. Vielleicht bei einer Verlobungsfeier, bei einer Taufe, bei einer Hochzeit. Vielleicht gibt es irgendwo in dieser Kapelle ein Sammlerstück, ein Teller, wo man jahrelang, jahrzehntelang gesucht hat und endlich hat man ihn gefunden und hat ihn an einen schönen Ort stellen. Dummerweise geht er bei mir oben runter und ist kaputt. Vielleicht erinnert ein Henkel von einer Tasse an eine Krankheitszeit, einen Krug, an eine überwundene Krise oder an einen Verlust von einem Menschen. Aber eingebettet in diese Kapelle ist jede Lebensgeschichte in Gottes liebenden Vaterhand geborgen. So stehen auch die Scherben bei dieser Kapelle nicht für Scheitern oder Untergang, sondern sie werden zu einem Bild fürs gelebte Leben, für die Würde und die unverzichtbare Einzigartigkeit von jedem Spender. Die Kapelle wird so zu einem Bild für ein gelingendes Leben, trotz so vielen Scherben. Der Blaise Pascal hat es mal so formuliert. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Wie oft haben wir doch das Gefühl, dass das, was wir haben, zu wenig sei. Was kann ich als Einzelnen ausrichten? Und dann tun wir immer mit der grossen Kirche anrichten. Was kann ich ausrichten angesichts der globalen Not? Was kann ich machen, damit der Krieg in der Ukraine, der Hass in Nahost, die Unterdrückung im Iran und in Afghanistan aufhört? Lernen wir von der Witwe. Sie hat nur ganz wenig Geld, aber ganz viel Glauben und Vertrauen in den Tempel getragen. Sie hat ihre Not, ihren Schmerz mit der Synagoge gemeint teilt, aber eben auch ihre Hoffnung und ihren Dank. Eben all das, was ihr Leben gerade in diesem Moment prägt hat. Und für das braucht es auch immer wieder unsere kleinen Entscheidungen, dass wir unseren Beitrag in diesem Sinn leisten können. Denn es ist schon entscheidend, wie ich mit meinen Mitmenschen in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft umgegangen. Zeit haben, zulassen können, ein feines Essen kochen, andere mit Musik erfreuen und so weiter. Aber manchmal braucht es eben auch unsere Bereitschaft, dass wir uns mit all dem, was uns vielleicht auch drückt und belastet, der Gemeinschaft zumuten. Denn Gemeinschaft ist immer ein Wechselspiel von Geben und Nehmen. Das sind unsere Möglichkeiten, wie wir die Welt mitgestalten können. Nicht, indem wir Überflüger sind, erfolgreich und perfekt, sondern indem wir einfach Menschen sind, die mal Erfolg haben und dann wieder scheitern, wo mal fröhlich sind und dann wieder voller Trauer und Zweifel. Ich selber, ich habe von diesen Menschen am meisten profitiert und gelernt, die zu ihren Schwächen, ihrem Scheitern, aber auch zu ihrem Erfolg und ihrer Freude sich unverkrampft haben können stellen. Machen wir doch immer die Rechnung im Kopf. Wie kann ich mich möglichst optimal in Szene setzen? Vertrauen wir darauf, dass wir mit dem, was wir sind und haben, wertvolle Menschen sind. Keine ist die ganze Kapelle. Wir alle aber haben unverzichtbare Teilstücke, die darauf warten, mit anderen geteilt und eingebaut zu werden. Ich wünsche uns allen immer wieder den Glauben, die Liebe und die nötige Demut, unsere Scherben anzunehmen und sie Gott zu überlassen und sie auch mit unseren Mitmenschen zu teilen. Amen.